Wie geht es uns damit, wenn wir uns vor Augen halten, dass Christus von den Toten auferstanden ist? Im Evangelium hat es gerade geheißen, er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Sind wir die, die getadelt werden müssen, weil wir nicht glauben? Oder können wir das annehmen, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass er wirklich lebt? Welche Berichte haben wir in den Evangelien darüber? Das eine Mal, fass mich nicht an oder lass mich los. Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen, so Maria gegenüber, Maria Magdalena gegenüber. Morgen haben wir das Evangelium mit Thomas, der zuerst einmal seine Hand in seine Seite legen will und ihn berühren möchte. Wir haben die Berichte, dass Jesus einerseits durch verschlossene Türen gegangen ist und andererseits hat er mit ihnen gegessen, ohne dass das durchgefallen wäre. Also davon ist nichts berichtet. Hat mit ihnen gegessen. Also er hat sich anfassen lassen. Er war irgendwie verwandelt, sonst wäre er vielleicht eher von Maria Magdalena im Garten erkannt worden und nicht als Gärtner zuerst identifiziert worden. Wir haben andererseits in der Fastenzeit das Evangelium von der Verklärung des Herrn auf dem Berg. Also Christus ist auferstanden, er lässt sich anfassen. Er hat Körper, Seele und Geist. Was hat das mit uns zu tun? Wenn wir das Glaubensbekenntnis hernehmen, da haben wir die Stelle, die uns sehr vertraut ist, wo es heißt, Auferstehung der Toten. Ja, stimmt. Im Lateinischen heißt Carnis Resurrectionem, Auferstehung des Fleisches. Also wir glauben an die Auferstehung unseres Leibes, unseres Fleisches. Wie das sein wird, das wird spannend, gebe ich zu. Aber wir sind eine leibhaftige Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, die an die Auferstehung der Toten in dem Sinne glaubt, dass wir mit Körper, Seele und Geist einmal vereint sein werden. Und es stellt sich in allen Philosophien immer wieder einmal die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich der Körper des Menschen? Sehr bekannt ist der Ausspruch von Platon, der Körper ist Gefängnis der Seele. Wer möchte in einem Gefängnis sein? Ein Gefängnis ist etwas, das man hinter sich lassen möchte. Oder anders ausgedrückt, ist der Körper nur ein Trägermaterial? Ist der Körper nur ein Verpackungsmaterial für die Seele? Oder können wir das annehmen, was Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Das ist es. Der Körper ist nicht ein Einwegprodukt, der Körper ist nicht ein Verpackungsmaterial, der Körper ist nicht ein Gefängnis, sondern der Körper ist wie Seele und Geist für die Ewigkeit bestimmt. Und dann nehmen wir einmal so einzelne Gebote her. Du sollst nicht töten, Gewalt antun. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass der Körper eben für die Ewigkeit bestimmt ist, dann bekommt dieses Gebot eine ganz andere Bedeutung. Und vor allem bekommt dieses Gebot eine ganz andere Bedeutung, wenn wir uns vor Augen halten, wie wir mit dem Körper umgehen, auch hinsichtlich der Sexualität. Wenn es um Ehebruch geht, um Ausnutzung, Ausbeutung des anderen und so weiter. Was sehe ich im anderen? Wenn wir uns bewusst halten, dass unser Körper für die Ewigkeit bestimmt ist, dann können wir eigentlich erst erfassen, was die Würde des Menschen als Ganzes betrifft. Und dann verstehen wir auch, wie es Johannes Paul II. Überhaupt wagen konnte, von einer Theologie des Leibes zu sprechen. Ja? Weil dieser Leib für die Ewigkeit bestimmt ist. Und deswegen ist es erst verständlich, warum wir mit dem Leib, dem eigenen und dem Leib des anderen, so achtsam umgehen müssen. Theologie des Leibes. Und um das heute hinsichtlich eines der stärksten Triebe, nämlich der Sexualität, etwas zu beleuchten, bin ich gekommen. Damit habe ich mit diesen paar Worten der Predigt schon die Einleitung zu meinem Vortrag gemacht. Das spare ich mir dann. Ja? Aber halten wir uns das im Bewusstsein? Christus ist von den Toten auferstanden, er hat sich anfassen lassen, er hat mit ihnen gegessen. Und wenn wir das Festgeheimnis des 15. August hernehmen, da heißt es, Aufnahme Mariens in den Himmel, Maria Himmelfahrt, voll ausgefaltet ist der Titel dieses Festgeheimnisses, Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Das ist der Titel dieses Dogmas. Und dieses Privileg, das mit diesem Dogma ausgesprochen ist, ist nicht, dass nur, Anführungszeichen, Christus und Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen werden, sondern dieses Privileg liegt in diesem jetzt schon. Sie sind jetzt schon mit Leib und Seele aufgenommen und alle, die uns schon vorausgegangen sind und wir selber noch nicht. Noch nicht. Aber wir sind genauso für diese Ewigkeit berufen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das ist eigentlich dieses ganz Großartige, was immer wieder neu zu betrachten ist, zu beleuchten ist, wenn wir Jahr für Jahr das Osterfest feiern. Amen. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier wieder einmal nach Mödling kommen kann. Ja, das Thema ist sehr provokant und ich glaube, jeder wird sich irgendwo in der Mitte dazwischen finden. Hoffentlich, oder das eine nur Geschenk ist ein Ideal, das versucht werden muss, angestrebt zu werden, und das andere ist es hoffentlich nicht. Die Sexualität ist, glaube ich, für jedes Paar das zweitwichtigste und zweitheikelste Thema überhaupt. Noch wichtiger ist der Glaube. Wenn eine Einheit im Glauben da ist, dann ist das die höchste Form, die man an Einheit leben kann. Aber gleich danach kommt eben die Sexualität, und wenn es im Glaubensleben Probleme gibt oder unterschiedliche Ansätze oder der eine praktizierend und der andere eher nicht oder vielleicht sogar dagegen eingestellt ist, dann erzeugt das gewaltige Probleme auf Dauer gesehen. Und in der Sexualität ist es ähnlich. Vor kurzem habe ich einen Spruch gehört, da hat es geheißen, die Sexualität löst keine Probleme, sondern legt Probleme offen. Die Sexualität löst keine Probleme, sondern legt Probleme offen. Und ich möchte ein paar Dinge sagen, einfach zum Grundverständnis, wo ich ja schon in der Predigt die Zeit genutzt habe, um einen ersten Punkt zu benennen, nämlich, was ist der Körper des Menschen? Eben nicht Gefängnis der Seele oder Verpackungsmaterial, sondern eben Tempel des Heiligen Geistes zur Auferstehung berufen, diese Einheit von Körper, Seele und Geist. Und gerade wenn es um die Sexualität geht, dann muss uns immer im Hintergrund bewusst sein, die Sexualität ist nicht ein physiologisches Geschehen, sondern immer ein Ton von Körper, Seele und Geist. Diese drei Aspekte, die dürfen nie ausgeklammert werden. Es darf nie auf die reine Körperlichkeit reduziert werden. Und da haben wir auch schon eigentlich das Hauptargument, wie Johannes Paul II. In Deutschland war, 1980, hat einen Spruch gesagt, der von vielen nicht verstanden wurde, den man aber eben nur auf diesem Hintergrund verstehen kann. Wie er gesagt hat, man kann nicht auf Probe leben, nicht auf Probe sterben und auch nicht auf Probe lieben, sondern ganz oder eben nur teilweise und damit defizitär und sehr problematisch. Und diese, zu dieser Ganzheitlichkeit gehört eben, den anderen ganz anzunehmen in seiner Einheit von Körper, Seele und Geist. Und dieses ganz annehmen braucht eben dieses geistige Ja, und das geschieht nun einmal bei diesem Ja-Wort, das vor allem vor Gottes Angesicht gesprochen wird. Ich möchte ein paar wichtige Begriffe klären, um einfach auch zu verstehen, um die Sexualität richtig einordnen zu können. Wie gesagt, die Bedeutung des Körpers, die Leiblichkeit, habe ich schon thematisiert. Das nächste ist Freiheit. Habe ich Freiheit oder habe ich eine Scheinfreiheit? Meine ich, dass ich Entscheidungen treffen kann, aber eigentlich ist schon alles vorherbestimmt? Ich kann eigentlich gar nicht aus. Es gibt zwei Extreme. Die eine Freiheit sagt, ich bin
ich habe eigentlich überhaupt keine Freiheit, sondern eben nur eine Scheinfreiheit und alles, was ich tue, ist schon vorprogrammiert und ich kann gar nicht aus. Der Einzige, der es schafft, tatsächliche Freiheit und Voraussehen und Vorsehung in Einklang zu bringen, ist Gott. Sonst niemand. Der weiß im Vorhinein schon, wie wir uns in Freiheit entscheiden werden. Und das ist keine Präjudizierung, sondern ist tatsächliche Freiheit. Das andere Extrem der Freiheit wäre, wenn wir so frei sind, dass wir selber darüber entscheiden können, was gut und böse ist. Diese Ursünde im Garten Eden, sein zu wollen wie Gott. Also wir haben eine tatsächliche Freiheit. Und weil wir Freiheit haben, haben wir auch die Fähigkeit zur Verantwortung. Nur was Freiheit gibt, gibt es Verantwortung. Wo es keine Freiheit gibt oder die Freiheit eingeschränkt ist, ist auch meine Verantwortungsfähigkeit eingeschränkt. Und das Wort Verantwortung, das haben wir dann sehr schnell einmal, nämlich wenn es um die verantwortliche Elternschaft geht. Eltern haben eine Verantwortung. So wie es in Humane Vitae heißt, in Freiheit sich hochherzig für mehr Kinder entscheiden, aber es gibt eben berechtigte Gründe, zeitweilig oder auf Dauer weitere Kinder zu verzichten. Also, diese Hochherzigkeit, aber andererseits zeitweilig oder auf Dauer weitere Kinder zu verzichten. Und das ist deswegen möglich, weil der Mensch Freiheit hat und weil er Freiheit hat, deswegen Verantwortung, verantwortliche Elternschaft. Ein weiteres, was sehr viele Probleme bereiten kann, gerade wenn es um die Sexualität geht, das ist, dass relativ viele Menschen ein nicht unbedingt störungsfreies Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit und damit auch zur Sexualität haben. Meine Einschätzung ist, dass etwa, also jeder, glaube ich, oder fast jeder, erlebt in der Kindheit und Jugend eine gewisse Übergriffigkeit in der Nichtachtung des gesunden Schamgefühls, so möchte ich es einmal etwas kompliziert formulieren. Ich glaube, dass ein Drittel aller Frauen und ein Viertel aller Männer in der Kindheit und Jugend Dinge erlebt haben, die eine Nachhaltigkeit haben während dem gesamten Erwachsenenalter. Zum Beispiel, eine Familie, und tatsächlich so, eine Familie hat 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Und so wie es in den 70er, 80er Jahren so üblich war, Samstag wird Wasser in die Badewanne eingelassen und alle Kinder werden reingesetzt, fertig. Die Kinder wachsen heran und dem 12-, 13-Jährigen ist das furchtbar peinlich, dass er mit seinen Geschwistern, mit seinen Schwestern in der gleichen Badewanne sitzen muss. Und er will das nicht und die Mutter ohne jede böse Absicht oder Boshaftigkeit oder Sonstiges sagt, weißt du was, ein zweites Mal lassen wir wegen dir das Wasser nicht ein, also setz dich rein und sei still und gib Ruhe. Gut, das war ihm so peinlich und das ist vielen wahrscheinlich passiert. Bei den einen, ja, ist halt passiert, egal. Und bei anderen hat es eine Nachhaltigkeit bekommen und Eindruck hinterlassen und Probleme damit für die Zukunft vorprogrammiert. Und die Frau hat zu mir gesagt, es ist für sie sehr mühsam, der Mann braucht 3 Bier, bis er seine Hemmungen so weit abgelegt hat, dass er mit ihr schläft. Weil er einfach in seiner eigenen Leiblichkeit, ja, er hat ein Problem mit sich selber. Und ein anderes Beispiel, es war eine Familie, die in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre das erste Kind bekommen haben, dann das zweite Kind und bei der Schwangerschaft zum dritten Kind haben sie dann geheiratet. Und sie haben dann später mal erkannt, dass da, auch wenn es der Trend der 68er war, aber dass das doch irgendwie nicht stimmig war und nicht gepasst hat. Und sie haben dann sich gesagt, naja, wenn wir es selber schon nicht besser gewusst haben und falsch gemacht haben, dann schauen wir wenigstens, dass unsere Kinder nicht die gleichen Fehler machen, wie wir es gemacht haben. Und sie haben eben den Kindern in der Erziehung dann beigebracht, was alles in der Sexualität falsch ist. Das sehr ausführlich. Und damit die Kinder nicht auf den Geschmack kommen, es auszuprobieren, nichts Positives über Sexualität. Bei den Kindern, bei 3 von denen, ja, ist das irgendwie nicht so, es hat nicht großartige Spuren hinterlassen. Und bei einer aber, die hat sich so zu Herzen genommen und hat so ein negatives Bild von Sexualität entwickelt, dass sie auch nach vielen Jahren der Ehe eigentlich sich eingestehen muss, sie hat so ein negatives Bild von Sexualität, dass sie nicht fähig ist für einen Orgasmus. Weil sie so eine problematische Sichtweise auf Sexualität so richtig eingebrannt hat, dass sie einfach da ein Riesenproblem hat. Viele dieser Dinge ließen sich wahrscheinlich aufarbeiten, aber wer redet schon drüber? Und ja, das ist dann halt so, oder ja, das wird halt hingenommen, aber es wird halt wenig aufgearbeitet, aber wie gesagt, ich glaube, dass ein Drittel aller Frauen und ein Viertel aller Männer davon in irgendeiner Weise betroffen sind. Einfach, wie schaut es mit der eigenen Leiblichkeit aus? Da habe ich schon manche Dinge dann erlebt bei Kursen, wo dann eine Frau gekommen ist zum Gespräch und ich habe gesagt, naja, ich kann mir gut vorstellen, wie es bei euch ist, habe ich gesagt. Also ich bin da sehr direkt. Ja, das ist von mir bekannt, glaube ich. Und ich habe sie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, wie es bei euch ist, habe ich gesagt, ich glaube, dass zumindest ein Teil eurer Kinder noch bei euch im Schlafzimmer sind, damit sie immer sagen kann, es könnte eines wach werden. Sag ich, ja, und wenn es dann miteinander schlaft, dann fest abgedunkelt und unter der Decke, dass man es ja nicht sieht. Aha, ja, ja, ist wirklich so. Also man darf sich sehen. Und ab 2 Jahren oder 3 Jahren, da gibt es unterschiedliche Ansätze, sollte das Schlafzimmer der Eltern wieder Privatzone der Eltern sein. Und den Kindern kann man ja sagen, jetzt seid schon so groß, ihr bekommt euer eigenes Zimmer oder wie auch immer. Ja? Man braucht auch bei manchen anderen Themen so seine Tricks, um Kindern von etwas zu überzeugen. Also, das dürfen wir nicht aus Acht lassen, dass da oft einfach auch eine problematische Situation und Sichtweise auf die eigene Leiblichkeit besteht. Und deswegen auch nochmal sich das zu verdeutlichen, was ich versucht habe, in der Predigt kurz zu skizzieren. Die geistige und körperliche Dimension zeigt sich besonders eben darin, dass die Sexualität eigentlich vernünftigerweise eingebettet sein muss in diesem Bewusstsein, der andere hat endgültig Ja zu mir gesagt. Alles andere ist ja eigentlich ein Ja-Aber. Ich lasse mir einen Ausweg, einen Fluchtweg. Ich habe ja noch nichts versprochen. Und ich kann mich ja immer noch anders umorientieren und Ausschau halten. Ich erlebe das immer wieder bei Jugendlichen, bei Jugendeinkehrwochenenden, wo ich dann an den Blicken auch sehe, aha, dann sage ich, es gibt 2 Formen von Jungfräulichkeit. Das eine ist die körperliche und das andere ist die seelische. Mit der Beichte wird mir die körperliche Jungfräulichkeit nicht mehr zurückgegeben, aber sehr wohl die seelische und ist bedeutend wichtiger als die rein körperliche. Und das ist dann auch ein Aufatmen. Ja? Die Sexualität, die gelebte Sexualität, das Einswerden, ist und die Weitergabe des Lebens ist die höchstmögliche Form des kreatürlichen, schöpferischen Mithandelns am Schöpfungshandeln Gottes. Und die Sexualität ist zutiefst etwas Heiliges. Nicht etwas irgendwie im Bereich des doch gerade noch irgendwie erlaubten, so Remedium Konkubiszentia ist vielleicht ein Begriff, der manchen noch bekannt ist. Also wenn die Sexualität die Stillung der Begierde ist. Nein, es ist Heiliges Geschehen. Und wir haben viele Dinge, wo wir Heiliges geschehen haben und das verbinden wir doch immer auch mit Gebet, oder? Und warum sollte es nicht der Normalfall sein, dass man sagt, wir wollen jetzt eins werden und weil das Heiliges geschehen ist, deswegen beginnen wir mit einem kurzen Gebet, nicht den ganzen Rosenkranz jetzt da, ja. Das ist vielleicht nicht förderlich in der Situation. Ein kurzes Gebet und gegenseitig segnen. Gegenseitig segnen. Heiliges Geschehen. Nicht irgendwie etwas im Graubereich des gerade noch Erlaubten oder wie auch immer, sondern nein, Heiliges Geschehen. Ein Satz nur, das Ja zum Anderen beinhaltet immer auch das Ja zum Anderen in seiner Fruchtbarkeit. Ich werde jetzt nichts über natürliche Empfängnisregelung sagen, das ist ja sicherlich schon öfters thematisiert worden. Ich werde es am Ende dann noch einmal kurz thematisieren. Aber natürlich Empfängnisregelung bedeutet, ich nehme den anderen an, so wie er ist. Es ist erlaubt, die natürlichen Abläufe, vor allem im Zyklus der Frau, zu beobachten und im Sinne verantwortlicher Elternschaft fruchtbare von unfruchtbare Phasen zu unterscheiden. Und im Sinne der verantwortlichen Elternschaft, wenn derzeit keine Schwangerschaft angestrebt werden soll, diese unfruchtbaren Zeiten zum Einswerden zu nützen. Und bitte, es ist ein Akt der Liebe, ordentliche Aufzeichnungen zu machen. Ja? Und es ist, für einen Mann ist eine Aufzeichnung, so ein Blatt halt, Temperaturkurve, ja. Für eine Frau ist die Aufzeichnung eigentlich wie ein Tagebuch. Da kann man so viel herauslesen. Also ich mache sehr viel Zyklusberatungen. Also es gibt kaum einmal einen Tag, wo ich nicht was zugeschickt bekomme. Und da kann man schon manches herauslesen, auch im Zyklusverlauf. Also ja, ich war einmal auf Besuch bei einer Familie und dann ist die Schwester gekommen wegen Kinderwunsch und ich soll mir ihre Aufzeichnungen anschauen, 2 Jahre verheiratet und Kinderwunsch und sie wird nicht schwanger und sie hat da schön die Aufzeichnungen mitgehabt, hat mir das angeschaut, hat gesagt, ich glaube, unser heutiges Thema ist nicht das Thema Kinderwunsch, sondern ich glaube, wir sollten einmal über eure Situation in der Ehe reden. Ja, wieso? Ja, sage ich, da passt manches nicht. Ja, wie ich da drauf komme, sage ich, es ist ein komischer Temperaturverlauf, ein bisschen eigenartig. 2 Jahre verheiratet, Kinderwunsch, 2x, da hat's was. Dann haben wir 2 Stunden über die Eheprobleme gesprochen. Zuerst hat sie noch gemeint, sie ist jetzt 2 Jahre verheiratet, sie haben keine Probleme. Hat sich dann als etwas anders herausgestellt. Also, ja. Ein weiterer Begriff, der vor allem von Johannes Paul II. Sehr geprägt worden ist, ist der Begriff der Ganzhingabe und Ganzannahme. Keine Teilhingabe und keine Teilannahme, sondern den anderen voll und ganz anzunehmen, wie er ist. Auch mit seiner Fruchtbarkeit. Donor die See. Und eine Frau, die bei mir beim Kurs gewesen ist, sie ist Orthopädin, orthopädische Fußpflegerin und sie hat gesagt, also sie hat sehr viele Kundenkontakte und da wird über alles Mögliche gesprochen. Und dann hatte sie auch eine Frau da bei der Fußpflege und dann hat die gesagt, ja, warum keine Kondome? Und dann hat sie gesagt, weißt du, jetzt schenkt sich der Mann dir mit dem Größten und dem Besten, was er hat, nämlich mit sich selber in den Spermien. Du fängst das in einen Gummisackerl auf, machst einen Knoten rein und wirfst es in den Müll. Hat auch gesessen. Ja? Ganz Hingabe und ganz Annahme. Keine Teilhingabe und keine Teilannahme. Auf die Bedeutung, darauf werde ich später nochmal zu reden kommen. Was ist das Wesen eines Geschenkes? Ein Geschenk ist dann ein Geschenk, wenn ich nicht schon den Hintergedanken habe, was bekomme ich dafür. Wenn wir wirklich wissen wollen, was Ganzhingabe bedeutet, dann überlegt ihr mal, wie ein Kind reagiert. Nehmen wir her, ein 4-Jähriger bekommt von seinem Firmenpaten das erste Fahrrad. Der 4-Jährige hat nicht den Druck, jetzt zu überlegen, wenn ich einmal Taschengeld bekomme, wie lange muss ich dann sparen mit Zinsen, bis ich dann meinem Patenonkel ein Gegengeschenk mache, damit ich aus dieser Schuld wieder rauskomme? Nein, sondern der 4-Jährige hat eine ganz große Freude und der Geber, der Patenonkel, den seine größte Genugtuung ist, dass er dem Kind eine Freude bereitet hat. Wenn wir Weihnachten hernehmen, da haben wir eigentlich mehr oder weniger einen vereinbarten oder nicht vereinbarten finanziellen Rahmen meistens. Wenn man innerhalb dieses Rahmens bleibt, bleibt man dem anderen nicht schuldig, bringt den anderen nicht in Verlegenheit. Das nennt man Tauschhandel. Mir fällt auch nichts Besseres ein, aber Weihnachten, Geschenke zu Weihnachten, ja, ich verstehe was anderes unter Geschenk. Ja? Wie gesagt, zu Weihnachten habe ich keine Lösung. Aber genau diese Haltung, um die geht es in der Sexualität. Jeder, hat immer wieder so seine Gedanken, was habe ich davon, wenn ich dieses und jenes tue. Diese Form von Egoismus, gegen den muss man ständig einfach angehen. Und das ist ein ständiges Bemühen, das wird einmal mehr gelingen, einmal weniger. Aber wehe, wenn einer der beiden spürt, da bin ich überfordert. Ein Geschenk ist etwas, das dem Wesen nach auch abgelehnt werden kann. Ich kann ein Geschenk anbieten und der andere kann dieses Geschenk auch ablehnen. Aber ein Geschenk, das biete ich an und das fordert nicht ein. Und das wird man nie in voller Perfektion schaffen. Das wird man nie in Perfektion hinbekommen, aber das Bestreben und Bemühen muss da sein. Gedanklich, ich will dem anderen mich hingeben. Ganz Hingabe. Dieses Bemühen muss da sein. Das wird einmal mehr gelingen, einmal weniger gelingen, aber das Bemühen muss da sein. Die Sexualität des Mannes ist ein Geschenk für die Frau und die Sexualität der Frau ist ein Geschenk für den Mann. Es gibt eine Stelle, die immer wieder bei Hochzeiten als Lesung genommen wird, nämlich aus dem Buch Tobit. Eine ganz, ganz schöne Geschichte, nicht sehr lang, die Geschichte, wo eben dann diese Hochzeitsnacht ist von Tobias und Sarah. Und dann ist dieses wunderschöne Gebet, wo dann Tobias sagt, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deswegen nehme ich dich, meine Schwester, nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Und diese Lesung, jedes Mal, wenn ein Brautpaar sich diese Lesung wünscht, sage ich dann, naja, da wäre eigentlich noch ein Satz, der gehört auch dazu, aber der ist leider im Lektionar nicht angeführt, aber den sollte man auch noch mitlesen. Aha, ja, was steht denn da? Sagt er, da steht dann, und die beiden schliefen die Nacht über miteinander. Wort des lebendigen Gottes. Zweimal habe ich es geschafft, dass das gelesen wird. Das eine Mal war es so, dass die Lektorin, das war glaube ich die Schwester der Braut, im Tun gehört hat, was sie sagt. Ja, also sie hat es gelesen und weil, wie soll ich wissen, wie ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage? Ja? Also sie hat gelesen und dann hat sie realisiert, was da steht. Und die wollte am besten hinterm Ambo versinken. Und beim zweiten Mal, da war es so, dass derjenige, der die Lesung gelesen hat, sich vorbereitet hatte und er versuchte dann so zu nuscheln, dass hoffentlich niemand versteht, was er liest. Ja, ja, alle groß aufgeklärt. Nein, die beiden schliefen die Nacht über miteinander. Wort des lebendigen Gottes. Ja? Also große Aufgeklärtheit. Ja. Nein, was ich sagen will, nicht aus reiner Lust, sondern aus wahrer Liebe. Und wahre Liebe bedeutet, ich will dir etwas Gutes tun, zum Geschenk machen. Und meine größte Genugtuung ist, weil, dass es mir gelingt, dir etwas Gutes zu tun. Das ist das, was ich zurückbekomme, meine Genugtuung. Und die reine Lust, die darf ganz selbstverständlich dazukommen, die muss dazukommen. Aber wehe, wenn die Lust im Vordergrund steht. Im Vordergrund muss die reine Liebe stehen. Und reine Liebe bedeutet, ich will dir etwas Gutes tun. Und die Lust soll ganz selbstverständlich dazukommen. Und wehe, es wird verkehrt. Also die reine Liebe, ich will dir etwas Gutes tun. Die größte Genugtuung ist, wenn es mir gelingt, dir etwas Gutes zu tun, wenn ich dich beschenken kann. Und dann die reine Lust darf und soll ganz notwendigerweise dazukommen. Das Wesen eines Geschenkes. Ich will dir etwas Gutes tun. Und dann verstehen wir auch, warum Masturbation falsch ist. Der Begriff der Selbstbefriedigung hat ja eine interessante Geschichte schon hinter sich. Es hat da verschiedene Begründungen schon gegeben, warum Selbstbefriedigung falsch wäre. Angefangen davon, dass, also heuer haben wir ein 200-jähriges Jubiläum. Es hat einen Dr. Bär gegeben. Der hat im Jahre 1823 die Existenz der Eizelle gemacht, entdeckt. Bis dorthin dachte man, dass Spermien in der Gebärmutter zu einem Kind heranwachsen. Das Spermium wächst heran. Dass es eine Eizelle gibt und braucht, wusste man nicht. Das Wissen darüber, also dass es Spermien gibt, ist ein Wissen, das ist Jahrtausende alt. Dass es eine Eizelle gibt, das weiß man seit 200 Jahren. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Spermien zu einem Kind heranwachsen, dann ist Masturbation Massenmord. Ja? Dann hat man gesagt, naja, Selbstbefriedigung, das führt zu Gehirnzersetzung. Kann sein, weiß ich nicht. Man hat es damit argumentiert. Heutzutage heißt es eher, das ist ganz wichtig, um zu seiner Persönlichkeitsentfaltung etwas beizutragen und sich entwickeln zu können und so weiter. Nein, Selbstbefriedigung ist eine Form von Egoismus. Da geht es um meine Bedürfnisse und nur um meine Bedürfnisse. Und weil es Egoismus ist und Suchtpotenzial hat, deswegen ist es falsch. Weil Sexualität immer auf ein Du ausgerichtet ist. Ich will dir etwas Gutes tun und selber der Beschenkte zu werden. Deswegen ist es falsch. Und ich habe doch sehr viele Eheberatungen und ich hatte Kopfweh, Schwerkopfweh. Ich hatte Paare, die gesagt haben, ja, sie leben eine Ehe, sie haben Aufzeichnungen und hatten die typischen Probleme von Verhütungspaaren. Und das war für mich völlig unlogisch. Und bei irgendeinem Nebensatz hat dann eine Frau etwas gesagt, wo es mir Klick gemacht hat, nämlich Petting. Petting ist wie Vorspiel, ohne die Absicht der Vereinigung. Petting hat anfangs oder eigentlich überhaupt nichts mit grundsätzlicher Boshaftigkeit zu tun oder sonstigem, sondern es wird irgendwie als Notlösung gesehen, vielleicht in der Stillzeit, sehr unregelmäßige Zyklen, etwas ausbaufähige Aufzeichnungsmöglichkeiten, wo man dann sagt, naja, ganz sicher ist es nicht und so weiter. Und dann kommt man in dieses Petting hinein, was eigentlich für mich übersetzt bedeutet Selbstbefriedigung zu zweit. Und so wie ich es bei der Selbstbefriedigung schon gesagt habe, großes Suchtpotenzial. Eine Zeit lang geht es gut, dann bekommt das Ganze meist vor allem für die Frau einen gewissen Schatten. Und dann sagt sie, naja, ich brauche das eigentlich nicht mehr so, aber ich helfe dir halt. Und in der letzten Stufe ist dann großer Ekel. Und es ist ganz interessant, je stärker oder je häufiger das Petting ist, umso geringer wird die Anzahl der Vereinigungen. Und es ist dann eine große Herausforderung, einerseits den Mann aus einem Suchtverhalten eigentlich herauszubekommen und andererseits die Frau aus der Frigidität. Und das ist dermaßen mühsam, aber sinnvoll, wenn man dann sieht, wie Paare wieder aufleben können. Aber das ist irre. Und deswegen sage ich es ja auch so klar, da habe ich schon viel Widerspruch erfahren, das ist mir egal. Aber ich erlebe es einfach so. Und ja, schlimm. Das nächste. Ein großes Problem, eine große Herausforderung, man soll nicht immer von Problemen sprechen, ich habe es lieber mit den Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist einfach die unterschiedliche Denkweise von Mann und Frau. Ich würde es mal etwas plakativ so betiteln oder so beschreiben, ein Mann denkt tendenziell mehr wie ein Schreibtisch mit Schubladen und eine Frau tendenziell mehr so wie eine Truhe. Was ist der Unterschied? Bei einem Schreibtisch, da kann ich aufmachen, etwas reingeben oder rausnehmen, wieder zumachen und mich mit etwas anderem beschäftigen. Bei einer Truhe habe ich eigentlich alles beisammen. Und tendenziell ist ein Mann mehr in der Lage, sich mit einer Sache zu beschäftigen. Es ist eher ein Spruch eines Mannes, der sagt, ich mache das jetzt fertig, dann mache ich das Nächste. Frauen haben eher die Fähigkeit, Dinge auch nebeneinander zu machen. Und ein Mann kann die Schublade zumachen und macht die nächste auf und diese Schubladen beeinträchtigen sich schon, aber im beschränkten Rahmen. Bei einer Truhe, da habe ich auch alles beisammen, aber das ist kein Chaos. Aber es muss für Ordnung gesorgt werden und da ist der Mann wiederum groß auch zuständig. Und es muss Harmonie in dieser Truhe herrschen und dann passt's. Und wenn zum Beispiel ein Paar, um es in ein Beispiel zu fassen, ein Paar hat in der Früh einen heftigen Streit, warum auch immer, der Mann geht außer Haus, Schublade Streit auf, Blatt rein, zu, Arbeitsweg, Arbeit, Geschäftsabschluss, mit ein paar Freunden noch auf ein Bier gehen, weil es ein toller Arbeitstag war. Und für die Frau hat dieser Streit Unordnung in diese Truhe hineingebracht. Wenn Ordnung herrscht, dann hat sie, dann betreut sie, versorgt sie die Kinder bestens, die zu Hause sind. Sie kocht, es brennt nichts an. Die Freundin ruft an, beschwert sich, wie schlimm der Mann ist. Und sie kocht noch und es funktioniert alles. Wenn da diese Unruhe reinkommt durch diesen Konflikt, durch diesen Streit in der Früh, gehen ihr die Kinder auf den Wecker, das Essen brennt an, die Freundin, was will die überhaupt? Und sie vergisst sogar, das Radio einzuschalten. Ja? Dann kommt am Abend der Mann vielleicht bestens gelaunt nach Hause, weil ganz ein toller Tag war. Und dann ist vielleicht noch dritte, vierte höhere Messung. Und dann sagt der Mann, ja, sagt die Frau, warum bist du so gut gelaunt? Das war ein ganz toller Tag. Man wirklich gesagt, alles passt. Gell? Und im Übrigen, dritte höhere Messung. Sagt die Frau, und was war mit dem Streit in der Früh? Ja, das ist aber eh schon 12 Stunden her. Das ist dann, was dann heißt, warum bist du immer so nachtragend? Du zerstörst jede schöne Situation. Du bist einfach mit diesem Nachtragen, das ist, macht es sehr schwierig. Und die Frau sagt, und du wirst unsere Probleme nicht sehen. Ja? Es wäre jetzt müßig und vergeudete Energie zu sagen, der andere wird doch gefälligst so denken wie ich. Das geht nicht. Die einzige Chance besteht darin, zu sagen, zu überlegen, warum denkt der andere so, wie er denkt. Und dafür Verständnis aufbringen. Alles andere ist vergeudete Energie, es bringt nichts. Ja? Sondern einfach nachzudenken, warum tickt der andere so, wie er tickt. Und eines kommt auch noch verschärfend hinzu, unsere Eigenheiten werden umso ausgeprägter, je älter wir werden. Ja? Und die Toleranz sinkt im gleichen Maße, dass man das so annimmt, wie der andere. Nach mehreren Jahren ist auch das schönste nächtliche Singen nur mehr gewöhnliches Schnarchen. Ja? Also, übertragen wir das jetzt auf die Sexualität. Was bedeutet Sexualität für den Mann und für die Frau in zeitlicher Hinsicht? Für einen Mann ist die Sexualität etwas, eine Schublade, zeitlich abgeschlossen. Andere Dinge, die berühren ihn nicht in der Situation, er hat ja Schubladen und er konzentriert sich auf eines. Zeitlich abgegrenzt, 10, 20, 30 Minuten, wie auch immer. Für die Frau ist eine Frage von 24 Stunden. Es muss, die 12 Stunden davor sind Vorspiel. Dann ist das Schöne des Einswerdens. Und wenn der Mann am nächsten Tag irgendeine ungeschickte, dumme Bemerkung macht, bekommt das Schöne vom Vortag einen Schatten. Es muss ganzheitlich gesehen werden. Ja? Und da ist ordentliches Konfliktpotenzial drin, wenn man das nicht berücksichtigt. Der Mann kann das abkapseln. Das ist eine Schublade. Und was auch noch dazu kommt, für einen Mann ist Sexualität, bedeutet das Entlastung, Belohnung, Bestätigung. Und für eine Frau ist eine Frage der Harmonie, Ruhe, Harmonie. Und mit Sexualität wird keine Harmonie geschaffen, sondern nur bestehende Harmonie verstärkt. Ein Mann hat einen stressigen Tag, er ist ausgepowert und müde und deswegen möchte er Sex. Eine Frau hat einen stressigen Tag, sie ist ausgepowert und müde und genau deshalb nicht. Und dann gehen die Interessen auseinander. Das nächste, es ist keine Schande, wenn die Frau sagt, dass sie Lust hat. Ich hatte einmal so eine Begebenheit, eine Frau, verheiratet, mehrere Kinder, sagt zu mir, sie hat solche Gewissensbisse, sie verspürt manchmal sexuelle Lust. Und ich habe dann, das war irgendwie so eine Eingebung, da habe ich nicht lange nachgedacht, und habe gesagt, die sexuelle Lust, ist keine Folge der Erbsünde, sondern durfte aus dem Paradies herübergerettet werden. Habe ich bei Thomas von Aquin in ähnlicher Weise gelesen auch dann. Ja? Die sexuelle Lust ist keine Folge der Erbsünde, sondern durfte Gott sei Dank als letzter Rest der Erinnerung an die Schönheit des Paradieses herübergerettet werden. Ja? Schon wie ich schon eingangs gesagt habe, heiliges Geschehen. Drei Punkte. Also ich erlebe das immer wieder in der Beratung, auch wo ich dann einfach zu einer Frau sage, sie soll doch den Mann einmal verführen. Wo soll eine Frau den Mann verführen, wenn nicht in der Ehe? Ja. Wenn mich die Leute dann schon etwas besser kennen, können sie das auch leichter annehmen, ich habe das schon mehrfach gemacht, dass ich zum Beispiel eine Frau dann gesagt habe, also sie soll jetzt auf dem Weg nach Hause einmal in einem Dessous-Laden vorbeischauen. Den Mann verführen. Dann hat eine Frau gesagt, naja, mein Mann spricht das nicht an. Sag ich, den möchte ich kennenlernen. Ja? Also, grauer Alltag. Ja? Also, ja, das Prickelnde, das bleibt nicht von alleine, das muss auch kultiviert werden. Und es ist immer wieder interessant, wenn dann eine Frau sagt, also das Strahlen der Augen des Mannes, wie sie gesagt hat, dass sie Lust hätte, das war ganz besonders. Das hat sie so nicht für möglich gehalten. Liebe Frauen, macht eure Männer bitte nicht zu Bittstellern. Ein Mann, der seiner Frau etwas Gutes tun will, will sie zu nichts drängen. Sondern es braucht aus meiner Sicht eine gewisse Ausgewogenheit in der Ergreifung der Initiative. Sagen wir es mal so. Ja? Nicht den Mann raten lassen, wenn es vielleicht passen könnte. Und so wie ich gesagt habe, Sexualität bedeutet für die Frau 24 Stunden. Warum soll man sich das nicht schon in der Früh vereinbaren, dass am Abend gut passen könnte? Das ist für die Frau die Möglichkeit, sich einfach innerlich schon länger vorzubereiten und für den Mann eine zusätzliche Motivation, sich besonders zu bemühen. Ja? Warum nicht dem anderen etwas Gutes tun? Drei Dinge, die in der Sexualität zu berücksichtigen sind. Vorspiel ist kein Petting und unbedingt erforderlich. Zweitens, das Paar muss sich in die Augen schauen können. Und drittens, keine Lügen. Was meine ich damit? Petting ist kein Vorspiel. Vorspiel ist ganz wichtig. Vorspiel, Vereinigung und Nachspiel ist eine Einheit. Und es gibt viele Frauen, also wenn eine Frau sagt, sie kommt in der Vereinigung immer zum Höhepunkt, sage ich, ja, erzähl das jemand anderem. Das ist unrealistisch. Es gibt viele Frauen, die sagen, in der Vereinigung kommen sie nie zu einem Höhepunkt oder selten. Manche ja immer wieder oder sehr häufig. Das ist die volle Bandbreite. Andere sagen, sie kommen nur im Vorspiel zum Höhepunkt. Und wieder andere sagen, naja, wenn, dann im Nachspiel. Das ist letztlich egal, weil Vorspiel, Vereinigung und Nachspiel eine einzige Einheit darstellen. Und ein großes Problem für viele Frauen ist einfach auch das fehlende Vorspiel und dass sie noch nicht bereit ist, den Mann aufzunehmen. Das kann auch gesundheitlich bedingt sein, wenn zum Beispiel Medikamente genommen werden oder ganz schlimm ist es bei Chemotherapie, wo die Scheidenschleimhäute im Normalfall sehr in Mitleidenschaft gezogen sind bzw. schier zerstört sind, wo einfach auch, also das beste Gleitmittel, was ich empfehle, ist Olivenöl. Mit 3 Tropfen Teebaumöl, aber nicht mehr wie 3 Tropfen. Weil wenn es mehr ist, also Teebaumöl ist extrem ätzend sonst. Kontraproduktiv. Aber das ist für viele wichtig, um einfach von vornherein nicht zu verkrampfen, Sorge zu haben, es wird schmerzhaft. Um da auch wieder in eine, ja, um sich auch öffnen zu können. Und die Schlüpfrigkeit der Scheide hängt nicht am Zervixschleim, sondern an einem Sekret, das die Bartholinsche Drüse erzeugt. Das ist eine Drüse in der Scheide der Frau, die aber nur dann dieses Sekret erzeugt, wenn die Frau hoch erregt ist. Also es braucht eben einfach ein entsprechend gutes Vorspiel. Der Samenerguss des Mannes soll wenn es irgendwie geht, entscheidet der Frau sein. Wenn es einmal nicht funktioniert, was soll's, kein Problem. Wenn es aber beabsichtigt ist, dann ist es Petting, dann ist es falsch. Die Intention ist das Entscheidende. Ja? Ist die Absicht die volle Vereinigung, ja oder nein? So kann man Petting von Vorspiel oder wirklich gelebter Sexualität unterscheiden. Dann, das Paar muss sich in die Augen schauen können. Da geht es jetzt nicht um Stellungen, sondern es geht darum, wenn ein Kind was falsch macht, schnappt die Vase, wirft es runter, die Mama beobachtet es, geht hin, sagt, was ist denn da passiert? Sagt das Kind, ich bin es nicht gewesen. Es kann einem nicht in die Augen schauen, wenn es lügt. Als Erwachsene lernen wir da dazu. Wir können jemandem in die Augen schauen und ihn brühwarm anlügen. Aber ich muss mich überwinden. Wenn ein Paar für sich wissen will, ob es in der Sexualität stimmig ist, dann ist das Kriterium, ob man sich wirklich offenen Herzens in die Augen schauen kann. Das muss nicht in der Vereinigung unmittelbar sein, sondern als Gesamtes gesehen. Es gibt in der Heiligen Schrift zwei Begriffe für Sexualität im Buch Genesis. Das eine ist Erkennen, das andere ist Ein-Fleisch-Werden. Es gibt einen ganz interessanten biologischen Hintergrund. Ein-Fleisch-Werden, eine halbe Stunde nach Geschlechtsverkehr, sind Proteine der Spermien im Blut der Frau nachweisbar und führen zu einem ähnlichen Glücksgefühl bei der Frau mit anhaltender Wirkung, ähnlich einem Höhepunkt. Und das zweite, Erkennen, Adam erkannte Eva, erkennen, aha, ja, das ist meine Frau, das ist mein Mann, sondern nein, Blick in die Seele des anderen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, diese Einheit von Körper, Seele und Geist. Sexualität ist zutiefst ein Einswerden von Körper, Seele und Geist. Das entschärft auch so ein bisschen diese Utopie, dass der Höhepunkt so übermächtig und überbedeutsam ist. Wichtig, keine Frage. Aber es geht um die Einheit von Körper, Seele und Geist. Blick in die Seele des anderen, ein Fleisch werden dürfen. Und das wird mal mehr funktionieren, mal weniger funktionieren. Aber die Sexualität ist eine beständige gegenseitige Entdeckungsreise. Etwas zur Entlastung, eine Frau hat einmal gesagt, also die ersten 10, 15 Jahre ist man verheiratet, um sich kennenzulernen und danach kommt man in die Genussphase. Ja? Also der Mensch ist so komplex, auch der Mann. Man spürt diese Einheit einmal mehr, einmal weniger. Und von daher eben in die Augen schauen können und eben keine Lügen. Wenn eine Frau nicht zum Höhepunkt gekommen ist, ich muss das als Mann sagen, weil mir glauben es die Ehemänner mehr, als wenn es die eigene Frau sagt. Wenn eine Frau nicht zum Höhepunkt gekommen ist und sie sagt, ja, aber es war trotzdem schön, dann stimmt das. Viele oder manche Frauen trauen sich das nicht zu sagen, um nicht dem Mann das Gefühl zu geben, er wäre ein Versager. Und das ist schlimm. Also keine Lügen. Es ist so, wie es ist und es ist trotzdem schön gewesen. Eine von Körper, Seele und Geist. Und ob der Höhepunkt im Vorspiel, in der Vereinigung oder im Nachspiel ist, ist eigentlich belanglos. Es ist eine Einheit. Und wenn die Frau sagt, ich habe es fast geschafft und der Mann soll ihr helfen, im Nachspiel zum Höhepunkt zu kommen, dann ist das in Ordnung. Es ist eine Einheit. Es muss als Einheit gesehen werden. Weil sonst ist das, es wird etwas krampfartig und etwas zwanghaft sonst. Es ist eine Einheit. Ja? Uti und Frui, benutzen oder genießen. Zwei Begriffe, die Johannes Paul II. Von Augustinus übernommen hat. Ist die Sexualität etwas, das es genießen kann oder wo sich einer der beiden benützt fühlt? Und gerade eine Frau kann sehr leicht, eine Frau hat ein anderes Sensorium zu sagen, ich konnte genießen oder ich fühle mich eigentlich benützt. Und es wird immer wieder so Phasen geben, wo die Frau sagt, naja, so wirklich das Wahre war es nicht. Aber das ist noch nicht ein Problem. Es ist erst dann ein Problem, wenn es ein Dauerzustand wird. Es ist ein ständiges Bemühen und sich auch gegenseitig führen. Und das, was ein großes Manko ist, 80% der Paare können nicht wirklich offen, ganz offen mit ihren Kindern über Sexualität sprechen, weil sie es als Paar auch nicht können. Und gerade natürlich Empfängnisregelung macht es nötig, immer wieder darüber zu sprechen, weil man konkrete Aufzeichnungen hat und da muss man drüber sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Pluspunkt und Bonus, eben, dass man immer wieder über Sexualität auch reden muss. Und das geschieht vielfach nicht. Die Aufzeichnungen dürfen ein Spiegelbild des Wohlbefindens, als Spiegelbild des Wohlbefindens der Frau verstanden werden. Für einen Mann ist eine Aufzeichnung eine Tabelle. Aber was bedeutet es für eine Frau, wenn zum Beispiel der Mann sagt, na, schauen wir uns mal die Aufzeichnung der letzten 4, 5, 6 Monate an. Das ist wie eine Tagebuchaufzeichnung eigentlich. Wo ist es uns gut gegangen, wo ist es uns nicht so gut gegangen? Vieles kann man auch aus dem Zyklus herauslesen, aus den Aufzeichnungen herauslesen. Professor Rötz hatte mal gesagt, lieber Mann, verwöhne deine Frau, sie wird es dir mit einem regelmäßigen Zyklus bedanken. Das nächste. Wie gesagt, es gibt Frauen, die haben Arbeitsüberlastung, Stress, Streit, große Reisen, Konflikte, überhaupt keine Auswirkungen auf den Zyklus. Und bei anderen Frauen, die da eher sensibel reagiert, kann das sehr wohl ein Problem darstellen. Die Sexualität ist etwas Schönes. Sie ist ein wunderbares Geschenk an den Menschen, das von Gott kommt. Die sexuelle Lust ist keine Folge der Erbsünde, sondern die sexuelle Lust konnte aus dem Paradies herübergerettet werden. Sprechen wir viel über die Schönheit der Sexualität? Ich glaube, da haben wir sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Weil das, was sonst so allgemein über Sexualität zu hören ist, ist in sehr vielen Fällen entweder unrealistisch oder einfach nur entwürdigend. Aber nicht der Heiligkeit dessen entsprechend, worum es hier geht. Und ein letzter Spruch von Professor Rötzer, die Ehe könnte ein letzter Rest des Paradieses sein. Und das, um sich darum zu bemühen, das ist es einfach wert. Und es ist die Sexualität ist eine beständige gegenseitige Entdeckungsreise, egal wie lange man verheiratet ist. Und wehe, ein Paar sagt, jetzt wissen wir es, jetzt können wir es und jetzt passt es, geht es ja schon wieder bergab. Ja? Nicht übermütig werden, ständig jetzt bemühen. Ja? Gut, somit hätte ich jetzt meine Dreiviertelstunde voll ausgenutzt. Und ich habe dann noch ein paar Fragen, die werde ich beantworten, aber fürs erste Mal. Ja. Ja, ich habe zwei Fragen bekommen. Da heißt in der einen Frage, wenn man als Paar zu der Entscheidung kommt, dass man schon viele Kinder hat und nicht mehr Kinder empfangen möchte, bedeutet das doch eigentlich übersetzt, dass eine Frau, die oft von Natur aus schon weniger Verlangen nach Vereinigung hat als ihr Mann, nur noch in den Tagen sich mit ihrem Mann vereinigen kann, in denen ihr Verlangen danach am geringsten ist. Die Tatsache ist für mich schwer annehmbar, besonders im Zusammenhang mit der Betonung, wie wichtig die Vereinigung in Bezug auf eine gesunde Ehe ist. Können Sie dazu etwas sagen? Ja. Na, ob ich dazu was sagen kann? Ja. Ja. Es ist also eine komische, irgendwie habe ich den Eindruck, das, was ich gerade nicht haben kann, wäre am reizvollsten. Bei Paaren, die Kindwunsch haben und sich vor allem auf diese mögliche fruchtbare Zeit mehr fokussieren sollen, da heißt dann, ja, da wo wir sollten, ja, ist irgendwie das Verlangen nicht so da. Und da, wo es dann, ja. Und manche verwechseln den Zervixschleim auch damit mit der Schlüpfrigkeit der Scheide. Und das andere ist tatsächlich, dass Frauen in der Temperaturhochlage in der zweiten Zyklusphase weniger Lust haben. Das hängt aber auch mit dem Progesteron zusammen in der Hochlage, das auch Frauen weniger leistungsfähig macht in der Hochlage. Und so manche Frauen, die spüren das besonders dann die 2, 3 Tage unmittelbar vor der Regel, wo einfach alles belastender ist und vieles schlimm und furchtbar. Aber das verschwindet normalerweise mit der Regel, aber es kommt auch wieder im nächsten Zyklus. Und das etwas einzuschätzen, wenn zum Beispiel ich unterrichte in Heiligenkreuz. Und das hat sich bei den Studentinnen schon herumgesprochen. Also wenn ich hoffe, sie verwenden es nicht als Ausrede. Ja? Aber wenn eine Studentin sagt, naja, der Prüfungstermin, der fällt genau unmittelbar vor der Regel und so, bekommt sie einen anderen Termin. Weil wenn es da schlechte Noten bekommt, ist er weit untergegangen. Wenn es dann 3 Tage später die schlechte Noten kriegt, naja, tritt die halt wieder an. Ja. Nein, ist eine riesen Herausforderung. Spaß beiseite. Es ist eine riesen Herausforderung, ja. Aber das habe ich auch versucht, etwas den Druck rauszunehmen in dieser Bedeutung von Körper, Seele und Geist. Und die sexuelle Lust, die darf auch im Tun kommen. Ja? Und wenn es nur darum geht, dass die volle Lust da ist, kann es durchaus sein, dass das eher selten der Fall dann ist. Aber es kann auch im Tun die Lust dazukommen. Und eines habe ich auch, das habe ich eigentlich von Trobisch, Ingrid Trobisch, rausgelesen mit Freudenfrau sein. Ich habe da auch einen Text, ich habe auch sehr viele Texte mitgenommen. Ich bin ein Textmensch. Ich nenne das Ruhen im Schoß der Frau. Das ist dann der Fall, wenn die sexuelle Lust nicht so da ist, vielleicht schon Müdigkeit da ist, normales Vorspiel und dann Vereinigung im gegenseitigen Bewusstsein, möglichst lange vereint zu bleiben. Manche Männer haben ein Riesenproblem mit Ejaculatio precox, vorzeitigen Samenerguss. Es ist irgendwie, glaube ich, in der Natur des Menschen drin, von der biologischen Natur, möglichst schnell, also ja nicht die Fortpflanzung zu übersehen. Oder vielleicht auch aus Stress heraus und so weiter, aber dieses Entlastetwerden, ich muss keine Leistung bringen. Und Ruhen im Schoß der Frau ist volle Vereinigung, also nicht etwas für die mögliche fruchtbare Zeit, wenn keine Schwangerschaft eintreten soll, sondern ist ein volles X, vollwertiges X. Vereinigung aber mit dem gegenseitigen Bewusstsein, wir bleiben möglichst lange so vereint. Sollte die Erektion nachlassen, Zwischenspiel, Wiedervereinigung. Die Frau wird in dieser Situation eher selten zu einem Höhepunkt kommen, der Mann normalerweise dann schon oder auch nicht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern diese Zweisamkeit, diese besondere Zeit, die man miteinander hat. Und ich habe bisher beste Rückmeldungen von den Paaren bekommen und viele Paare sagen mit der Zeit, also sie wollen eigentlich nur mehr das Ruhen, dieses Bewusstsein den anderen voll und ganz spüren dürfen. Und ich habe 2 Texte mit, nämlich einmal aus der Sicht des Mannes und einmal aus der Sicht der Frau. Kann man dann mitnehmen. Und das entschärft manche Konfliktpotenziale, die da vielleicht drinstecken. Aber es ist ein vollwertiges X. Ja? Aber gerade wenn die Lust nicht so ist oder längere, es ist vielleicht nicht so ratsam, wenn vielleicht längere Zeit der Enthaltsamkeit nötig war und dann dieses Ruhen, nein, muss nicht sein. Also ich glaube, das bekommt jedes Paar ganz gut ins Gespür. Aber muss mal darauf hingewiesen werden, wie gesagt, ich habe es bei Trobisch gelesen. Die zweite Frage, NER ist für uns nicht verlässlich praktizierbar, solange die Frau keinen Zyklus hat, nach jeder Geburt circa 1 Jahr. Diese lange Zeit der Enthaltsamkeit ist für unsere Ehe jedoch auch jedes Mal wieder eine sehr große Herausforderung. In diesem Zusammenhang haben wir beide das Gefühl, dass Enthaltsamkeit in der Ehe zu selten thematisiert wird. Durch die starke Betonung der Wichtigkeit der Vereinigung in der Ehe kommen wir uns häufig so vor, als ob wir einfach zu dumm wären und nicht so wie andere in so einem Fall auf andere Verhütungsmittel zurückzugreifen. Was empfehlen Sie in solchen Zeiten der Enthaltsamkeit? Das eine ist einmal, wenn man einen Grundkurs Rötzer besucht, dann sind das normalerweise 3 Abende, 6 Stunden, 7 Stunden und da kann nicht alles gemacht werden und das, was im Normalfall ausgelassen wird, das ist die Stillzeit und die Wechseljahre. Weil das wird dann behandelt, wenn es ein Paar ganz konkret betrifft. Ansonsten vergisst man das. Es gibt für die Stillzeit eigene Auswertungsregeln, die übrigens die gleichen sind wie in den Wechseljahren. Und das eine Thema ist, viele wissen gar nicht, dass es da eigene Auswertungsregeln, diese sogenannte Höhepunktsregel gibt in der Stillzeit, wo einfach nur jeden zweiten, dritten Tag Temperatur gemessen wird und vor allem die Zervixschleimbeobachtung vorrangig ist. Und es kann dann wieder ein Fenster eruiert werden. Das bedeutet auch, dass man relativ spontan sein muss. Aber einerseits dieses Wissen, dass es da auch Auswertungsregeln gibt. Und wenn es so einfach wäre, dass man sagt, ja, mit der Regel weiß man, dass wieder ein neuer Zyklus beginnt. Naja, der Eisprung ist ja nicht die Folge der Regel, sondern die Regel ist die Folge des Eisprungs. Und deswegen ist vor der ersten Regel ein Eisprung. Und wenn es anders wäre, wäre es ja ganz einfach. Aber wie gesagt, es gibt Auswertungsregeln, die sehr helfen können und ganz wichtig sind. Aber eben, das habe ich schon gesagt, das ist dann die Situation, wo manche Paare ins Petting hineinkommen. Und andererseits gibt es auch manche pflanzliche Mittel, wo man das, gerade das mit Zervixschleim, aber ja, ich gebe zu, es ist für viele Paare eine gewaltige Herausforderung. Und man will einerseits, was auch noch dazu kommt, selbst wenn man es gut auswerten kann und diese unfruchtbaren Zeiten auch feststellbar sind, es gibt noch einen anderen Haken bei dem Ganzen. Und da komme ich wieder aufs Ruhen zurück. Der Saugreiz des Kindes beim Stillen hat für die Frau emotional eine ähnliche Wirkung wie ein Höhepunkt. Und in der Stillzeit hat eine Frau tatsächlich biologisch gesehen weniger Lust auf Sexualität. Weil dieses Bedürfnis zu einem gewissen Teil oder großteils durch den Saugreiz beim Stillen gesättigt ist. Umso wichtiger ist es eben aber auch dann zu sagen, und wenn die Möglichkeit da ist, sich gegenseitig nicht vernachlässigen. Ja? Aber gute Aufzeichnungen. Die ersten 84 Tage sind bei vollem Stillen, da gibt es genaue Regeln dafür, bei vollem Stillen unfruchtbar. Bei teilweise Stillen sind es die ersten 42 Tage. Es ist halt so, bei der einen Frau kommt die Regel wieder, weil sie nicht mehr voll stillt, sondern vielleicht etwas Tee zufüttert. Und die andere Frau bekommt keine Regel, weil das Kind zweimal am Tag noch angelegt wird. Das ist so ungefähr die Spannbreite. Und wenn eine Frau vielleicht 2 Jahre stillt, dann hat die eine schon nach 3 Monaten oder 4 Monaten schon wieder die Regel und die andere hat die ganzen 3 Jahre keine Regel. Das ist und nach jeder Schwangerschaft anders. Also das ist eine gewaltige Herausforderung, ja. Aber bitte helfen lassen und was auch eine große Hilfe ist, sucht euch eine gute Beraterin, die jederzeit erreichbar ist. Nicht, weil ihr das nicht auswerten könntet, sondern jemand externen, der sagt, ja, es ist tatsächlich richtig ausgewertet. Deswegen. Gut. Soweit meine Beantwortung dieser 2 Fragen. Ja. Hilfe in Anspruch nehmen.